gibt Menschen, die haben ihr Leben ganz gut im Griff. Die sind sehr strukturiert und diszipliniert. Menschen, die gut vorangehen, die sich Pläne schmieden und entwickeln und die diese Pläne dann auch durchziehen, und das gelingt tatsächlich. Das sind oft Menschen, die unabhängig sind, auch von anderen, und die ihren Weg gehen und ohne große Niederlagen vielleicht sogar durchs Leben gehen. Oft sind das die, die dann auch erfolgreich sind. Das sind Leute, auf die kann man sich verlassen, auf die ist wirklich Verlass. Die tun das, was man ihnen aufgetragen hat. Sie tun es gut und gründlich. Das sind sehr disziplinierte Leute und strukturierte Leute. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, da sind die Chaoten. Das sind die Leute, die nicht viel auf die Kette kriegen. Das sind die Leute, die sich immer wieder mal was vornehmen und damit anfangen, um dann grandios zu scheitern. Das sind die Leute, auf die vielleicht auch nicht immer so Verlass ist. Das sind auch die Leute, die oft falsche Entscheidungen treffen im Leben, die immer wieder Niederlagen erleben, die sich selbst schaden, leider auch anderen schaden, die mit ihnen unterwegs sind, die mit den Chaoten zu tun haben, sind die Leute, die oft sich selbst nicht leiden können, die manchmal auch dazu neigen, herumzujammern. Ja, und auch die Mitmenschen müssen unter ihnen leiden. Das sind die Chaoten, die taumeln so ein bisschen durchs Leben, kriegen nicht so sehr viel auf die Reihe. Und dann gibt es natürlich zwischen den Disziplinierten und den Chaoten auch noch eine ganze Menge Leute dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, das ist klar. Aber stellt euch noch einmal diese beiden Extreme jetzt vor, diese beiden Seiten vor. Auf der einen Seite ist der Disziplinierte und auf der anderen Seite ist der Chaot. Welcher von beiden schreibt wohl am ehesten ein Buch über geistliches Wachstum? Der Disziplinierte oder der Chaot? Klar, es ist der Disziplinierte. Das ist schon deshalb so, weil der Chaot würde mit seinem Skript überhaupt gar nicht fertig werden. Oder wenn er fast fertig ist, stürzt ihm der Computer ab und alles ist weg und er muss nochmal von vorne anfangen. Oder er nimmt sich das immer vor und verschiebt das bis zum 80. Geburtstag. Bücher über geistliches Leben, Bücher über geistliches Wachstum werden von sehr disziplinierten Leuten geschrieben und so sehen diese Bücher auch aus. Es ist eine Aneinanderreihung von geistlichen Übungen, die man eben tun soll, damit man im Glauben wächst. Ihr kennt alle die 4G, Gottes Wort, Gehorsam, Gemeinschaft, jetzt fehlt mir ein G, und Gebet. Also, da werden diese Übungen beschrieben, da kommen dann noch Sachen dazu, Kontemplation, also diese Meditation, Lobpreis, Dienen. Und das wird eben beschrieben und es heißt, tu das und du wirst geistlich wachsen. Falls ein Chaot es schafft, so ein Buch bis zu Ende zu lesen, rafft er sich nochmal auf, um genau das umzusetzen, scheitert dann grandios und fühlt sich noch mehr als unwürdiger Versager. Ihr Lieben, wer von euch eher zu der Gruppe der Disziplinierten gehört, kommt vielleicht heute etwas zu kurz. Das ist aber nicht böse gemeint. Es geht in der Tat heute mehr um die Chaoten. Das Thema heißt geistliches Wachstum für Chaoten. Geistliches Wachstum für Chaoten. Aber deshalb sollen die anderen nicht zu kurz kommen. Es ist, finde ich, sehr gut und hilfreich, diszipliniert zu sein. Und Gott freut sich daran und er erreicht mit diesen Menschen, denke ich, eine ganze Menge. Ich selber wäre froh, wenn ich ein bisschen mehr von solchen Leuten hätte, denn ich gehöre eher zur Gruppe der Chaoten. Und darum hat mich ein Buch ganz besonders angesprochen, denn es ist meines Wissens das einzige Buch über geistliches Wachstum, das wirklich von einem Chaoten geschrieben wurde. Es heißt, Gott liebt Chaoten und ist von Mike Iaconelli geschrieben worden. Das gibt es in der deutschen Auflage schon gar nicht mehr. Unser Verlag druckt das nicht mehr. Das Buch ist auch ein bisschen chaotisch. Es ist eine Aneinanderreihung von vielen Geschichten und manchmal vermisst man so den roten Faden. Man weiß jetzt gar nicht, wo er jetzt eigentlich ist. Es ist ein bisschen chaotisch. Vielleicht ist es auch typisch für Mike Iaconelli, dass er auch relativ chaotisch aus dem Leben gegangen ist, denn er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und dieses Buch aber strahlt etwas aus, was mich sehr, sehr berührt und angesprochen hat. Ich möchte euch einmal mit hineinnehmen in die ersten Zeilen dieses Buches. Er schreibt: Mein Leben ist ein einziges Chaos. Nach 45 Jahren, in denen ich versucht habe, Jesus zu folgen, verliere ich ihn im wuseligen Stress meines Lebens immer wieder aus den Augen. Ich weiß, dass Jesus da ist, irgendwo, aber im Alltagstrubel kann ich ihn nur schwer ausmachen. Solange ich denken kann, wollte ich eine Person sein, die gottgefällig lebt. Aber wenn ich mir das Gestern meines Lebens anschaue, sehe ich vor allem einen immer wieder abbrechenden, kurvigen Weg, zugemüllt mit Fehlern und Versagen. Ich hatte kurzzeitige Erfolge und vereinzelte Momente in Gottes Nähe, aber ich sehne mich nach einer andauernden Gegenwart von Jesus. Die meisten Momente meines Lebens scheinen hoffnungslos verstrickt zu sein in einem Netz aus Verpflichtungen und Ablenkungen. Ich will ein guter Mensch sein, ich will nicht versagen. Ich will aus meinen Fehlern lernen, mich nicht mehr ablenken lassen, sondern einfach in die Arme von Jesus rennen. Aber meistens habe ich das Gefühl, ich renne von seinen Armen weg und hinein in mein eigenes Durcheinander. Ich sehne mich verzweifelt danach, Gott besser zu kennen. Ich will beständig sein. Momentan liegt meine einzige Beständigkeit darin, dass ich unbeständig bin. Wer ich sein will und wer ich bin, liegen nicht besonders nah beieinander. Diese ganze Sache mit dem ein beständiges Leben führen, das gelingt mir einfach nicht besonders gut. Ich will ja gar nicht der heilige Johannes vom Kreuz oder Billy Graham sein. Ich will nur, dass man mich als jemand in Erinnerung behält, der anderen mehr diente als sich selbst, der versuchte, an Reife und Stabilität zuzunehmen. Ich möchte mehr Siege als Niederlagen einstecken. Und doch sitze ich hier fast 60 und ich versage immer wieder. Wenn ich heute sterben würde, dann müsste ich mir Sorgen machen, was Leute auf meiner Beerdigung sagen. Also ich wäre froh, wenn so etwas zu hören wäre wie: war ein netter Kerl. Oder: hin und wieder war er okay. Oder: Mike war nicht so schlecht wie viele andere. Aber leider werden Nachrufe von Leuten gehalten, die den Verstorbenen kannten. Ich weiß, was die einheilige Meinung wäre, einhellige. Mit Mike sah es übel aus. Als ich jünger war, da habe ich geglaubt, meine Unbeständigkeit, die läge an meiner Jugend. Ich glaubte, dass das Alter mich alles lehren würde, was ich wissen muss. Und wenn ich älter würde, dann hätte ich die Lehren des Lebens gelernt und die Geheimnisse wahren Christseins entdeckt. Jetzt bin ich älter, viel älter, und diese Geheimnisse sind mir noch immer verborgen. Ich träumte oft, dass ich hinter Jesus her trotte und mir wünsche, dass er mich als einen seiner Jünger auswählt. Ohne Ankündigung dreht Jesus sich um, sieht mir direkt in die Augen und sagt: Folge mir. Mein Herz pocht, und als ich ihm entgegenrenne, dann hält er mich auf. Oh, nicht du, der hinter dir, sorry. Den größten Teil meines Lebens habe ich versucht, Jesus zu folgen, und alles, was ich schaffe, ist ein strauchelndes, taumelndes, unbeholfenes Hinterherlaufen. An den meisten Tagen wache ich mit diesem demütigen Bewusstsein auf, dass ich keinen Schimmer habe, wo Jesus ist. Obwohl ich Pastor bin, obwohl ich jeden Tag an Jesus denke, ist meine Nachfolge eher schwankend. Und darum habe ich beschlossen, ein Buch über das geistliche Leben zu schreiben. Also, ich kann dieses Buch von daher sehr empfehlen. Mich hat diese Botschaft sehr angesprochen, weil, tja, so bin ich mit dem, was er dort beschreibt. Und darum dachte ich mir, ja, das stimmt, das müsste man mal thematisieren, geistliches Wachstum für Chaoten. Und ich habe dazu drei Dinge mitgebracht, drei Themen. Erstens, geistliches Leben wächst nicht auf dem Boden eines schlechten Gewissens, sondern auf dem Boden der Sehnsucht. Geistliches Leben wächst nicht auf dem Boden eines schlechten Gewissens, sondern auf dem Boden der Sehnsucht. Unser Gewissen ist eine gute Instanz. Das ist gut und richtig, dass es das gibt. Ich erlebe, dass Gott dieses gebraucht durch seinen Heiligen Geist. Also manchmal, wenn ich wirklich völlig daneben lag, merke ich das gar nicht. Aber dann, ich denke dann, das ist dann Gott, der spricht in mein Gewissen und mir wird klar, hier habe ich gerade absoluten Mist gebaut. Gott kann es gebrauchen, damit ich umkehre, damit ich um Verzeihung bitte, damit ich Gott um Vergebung bitte, aber auch einen Menschen um Vergebung bitte, damit ich vielleicht an etwas korrigiere. Aber ihr Lieben, ihr wisst, es ist nicht nur der Heilige Geist, der in unser Gewissen spricht. Da gibt es viele Dinge, die da hineinreden. Das sind auch alles viele Prägungen, die da noch mitreden. Manchmal ist es vielleicht nicht so einfach, das auseinanderzudröseln. Aber ich glaube fest daran, dass Gott das Gewissen gebraucht. Dass er es gebraucht, auch um uns aus Sünde zu überführen. Aber es gibt auch so ein ständig über lange Zeit waberndes, nebulöses, schlechtes Gewissen, so eine Art Bodensatz, so ein Grundgefühl, ich bin ja nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Und diese Art von schlechtem Gewissen bringt nichts und führt zu nichts. Jedenfalls führt es nicht zu geistlichem Wachstum. Das schlechte Gewissen, dieses Ja, ich müsste doch eigentlich, ja, und ich sollte doch eigentlich mehr, das führt meines Erachtens nicht zu geistlichem Wachstum, jedenfalls nicht bei mir, muss ich sagen. Wir haben jetzt angefangen, wir mussten ja jetzt die ganzen Klamotten packen zu Hause. Da sind mir meine Tagebücher aus den 90er Jahren in die Hände gefallen. 90er Jahre, wie das, also nach Adam Riese, ja schon 20 Jahre jetzt schon fast her. Die Eintragungen waren voll davon. Herr, lass mich mehr stille Zeit machen. Es muss doch möglich sein, morgens um 5 Uhr aufzustehen und eine halbe Stunde zu beten und in der Bibel zu lesen. Hilf mir doch dabei. Das kann ich über Jahre verfolgen. Also es ist spannend, wenn man Tagebuch schreibt. Ich stehe öfter um 5 Uhr auf, aber trotzdem kriege ich das immer noch nicht so auf die Kette. Und dann hinzu kommen kommen Predigten, die mir ein schlechtes Gewissen machen, jedenfalls mir. Das ist, wenn so nach dem Motto, die Bibel sagt, wir sollen alle Zeit beten. Aber tun wir das auch? Jesus sagt, ich bin immer bei euch. Aber glauben wir das auch? Und dann gehe ich nach Hause und sage mir, ich glaube das nicht, ich tue das nicht. Es gibt ein Gotteswort, das ist total spannend in diesem Zusammenhang und das möchte ich euch lesen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Paulus sagt, jede Unterweisung der Gemeinde, also jede biblische Lehre, muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Jede Unterweisung muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem, hier heißt es, ungeheuchelten Glauben kommt. Einem ungeheuchelten Glauben kommt. Fakt ist, dass mir mein schlechtes Gewissen an diesem Punkt über 20 Jahre nichts gebracht hat. Ich vermute sogar, dass es manchmal geistliches Wachstum sogar verhindert hat. Denn dann neige ich dazu, wenn ich ständig so, ich müsste doch eigentlich, die Gefahr ist, ich neige dazu, zum Heuchler zu werden. Ich mache mir selber und ich mache anderen etwas vor. Ich tue so, als hätte ich schon, als wäre ich schon, dabei bin ich gar nicht. Man fängt an, sich und anderen etwas vorzumachen. Das schlechte Gewissen taugt an dieser Stelle nichts. Was taugt etwas? Nun, die Sehnsucht, das Ziel vor Augen. Ihr kennt vermutlich diesen Spruch, wenn du Menschen dazu bewegen willst, dass sie ein Schiff bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Wenn du sie dazu bringen willst, dass sie ein Schiff bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Wenn ich Menschen begegne, die vorbildlich sind für mich, wo ich denke, was hat der, das ich nicht habe? Oder was hat die, das ich nicht habe? Dann spricht mich das an. Dann möchte ich wissen, woran liegt das? Wie glaubst du? Wie lebst du? Oder wenn es eine Verkündigung gibt, die mir Christus ins Herz schreibt und ihn mir so vor Augen führt, mir ist das, ja, dann denke ich, ja, mit diesem Herrn möchte ich leben. Mehr von ihm, mehr mit ihm, möchte konsequent ihm gerne nachfolgen. Und dann ist es möglich, dass ich in die Aktion gehe. Aber der Boden des schlechten Gewissens hat mir noch nie geholfen. Zweitens, im geistlichen Leben oder auch im geistlichen Wachstum geht es nicht um Techniken, sondern um eine Beziehung. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Liebe. Es geht um eine Begegnung, es geht um Beziehung. Als Jesus gefragt wurde, was denn das wichtigste Gebot sei, da hat er gesagt, das ist dieses, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das Schöne ist, auch Chaoten können Gott lieben von ganzem Herzen. Auch Chaoten können Gott lieben von ganzem Herzen. Natürlich, im Neuen Testament ist die Liebe kein romantisches Gefühl, sondern die Liebe erweist sich in Taten. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Also da wird Liebe mit Gehorsam verknüpft. Oder im ersten Johannesbrief oder in den Johannesbriefen habt ihr das sehr stark. Wer sagt, er liebt Gott, der muss auch die Geschwister lieben. Also im Neuen Testament ist die Liebe nicht so eine romantische Duselei, sondern die ist ganz konkret. Natürlich muss dann die Liebe auch bei Chaoten konkret sein. Also, auch bei Chaoten muss sich die Liebe in Taten zeigen, aber es werden chaotische Taten sein. Es werden chaotische Taten sein, unvollkommene Taten sein, mit vielem Hinfallen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das stört. Wichtig ist, dass das, was sie tun in ihrem Chaotendasein, dass es von Herzen kommt und dass sie es ehrlich meinen. Und dann möchte ich euch noch ein erschreckendes Geständnis machen. Ich bin nicht besonders scharf aufs Bibellesen. Ich habe mir Anfang des Jahres ein Losungsbuch gekauft. Da steht ja für jeden Tag immer ein Text drin, ein Abschnitt, den man lesen kann. Das habe ich ein paar Tage durchgehalten und dann wurde ich schlampig darin. Und dann werde ich zwanghaft, dann denke ich, ich muss das immer nachholen noch, was ich dann versäumt habe. Dann häuft sich das auf, dann wird es immer mehr und dann ist es vorbei. Also mit diesem Losungsbuch jedenfalls, das habe ich aufgegeben. Warum ist das? Nun, ich bin so von meiner Struktur her und von meiner Geschichte her, ja, ich würde sagen, ich bin so ein Typ Junkie. Was ich konsumiere, das muss reinknallen. Das muss reindröhnen. Das muss ich mir reinziehen können. Und das, dann hat man mit der Bibel so ein Problem, denn die Bibel knallt nicht so rein wie ein Rocksong von AC/DC zum Beispiel, das muss man ganz ehrlich sagen. Sie knallt nicht so rein. Wenn ich das so gewohnt bin, dass ich mir das reinziehe, was reinknallt, dann tue ich mich anfangs natürlich schwer damit. Und wenn ich heute wieder mehr in der Bibel lese, dann hat das zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, ich habe eine Zweierschaft angefangen, wo wir uns jede Woche sprechen, füreinander beten und uns austauschen. Und zu dieser Zweierschaft gehört auch, dass man sich erzählt, was hat man denn in der Bibel gelesen und ist man da an irgendeiner Stelle angesprochen worden. Ich will nicht Woche für Woche sagen müssen, ich habe nichts gelesen. Und das hilft mir, an dieser Stelle dran zu bleiben. Und wenn ich zweitens so wieder mehr damit anfange, dann ist es, weil ich uns ein guter Pastor sein möchte. Und man kann nicht predigen, wenn man nicht aus dem Wort Gottes kommt. Natürlich kann man dann predigen, aber dann predigt man seinen eigenen Murks. Das muss aus dem Wort Gottes kommen. Das muss daher kommen. Also, dass ihr nicht total erschreckt. Ich bin über der Überzeugung, dass dieses Wort das Leben ist. Dass dieses Wort das Leben ist. Und ich kenne auch Momente, wo mich das sehr berührt hat. Aber immer schön ehrlich bleiben, was die Praxis angeht. Also, das ist übrigens ein Tipp für Chaoten, dass man Verbindlichkeit sucht, Gemeinschaft sucht mit jemandem. Ich habe mich mit einem anderen Chaoten damals morgens zum Laufen immer getroffen, um 6 Uhr. Und wenn du, oder war sogar noch früher, bei Wind und Wetter, wir sind auch durch den Schnee gejoggt. Aber jeder wusste, ich kann das nicht bringen, dass der aufsteht, bibbert sich da einen ab, steht da morgens an der vereinbarten Stelle und ich liege im Bett. Das kann ich nicht bringen. Also stehe ich auch auf und das hat funktioniert. Also Verbindlichkeit suchen ist so ein Tipp für Chaoten. Ich würde gerne damit beginnen, eine Endlich-Leben-Gruppe zu starten. Und dazu später dann mal mehr. Das ist auch so eine Gruppe, die hilft, verbindlich zu sein. Also, das jedenfalls war das Zweite. Im geistlichen Leben, es geht nicht um Techniken, es geht um eine Beziehung, es geht darum, Jesus zu begegnen. Es geht darum, dass du in deinem Herzen dich ausstreckst nach ihm und ihm begegnen möchtest. Das Dritte, geistliches Wachstum geschieht da, wo du bist, mit dem, was du hast. Es geschieht da, wo du bist. Mit dem, was du hast. Ich möchte euch ermutigen, dich ermutigen, vielleicht mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Inventur. Dass du für einen Moment deine Pläne vergisst, was du alles machen würdest, wenn. Also manch einer sagt sich ja, wenn ich erst in einer anderen Lebenssituation bin, wenn ich erst Rentner bin, dann wird alles anders. Wenn meine Kinder erst mal groß sind, dann habe ich ja viel mehr Zeit. Oder wenn, keine Ahnung, wenn ich im Kloster wäre, was würde ich dann beten? Vergiss mal das ganze Wenn. Und versuche einmal das schlechte Gewissen irgendwie über Bord zu schmeißen. Dieses eigentlich sollte ich viel mehr. Und versuch wirklich mal ehrlich zu sein. Traue dich, ehrlich zu sein. Eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen und stehe dazu, dass es so ist, wie es ist. Und dann fang an und frag dich einmal, wie sieht meine Beziehung zu Jesus heute aus? Wie würde ich das beschreiben? Wie kann ich das beschreiben? Gibt es da Sehnsucht nach ihm, nach einem geistlichen Leben? Wer ist überhaupt Christus für mich? Wer ist Jesus für mich? Wer ist er für mich? Und wie lebe ich mit ihm? Wie lebe ich mit Jesus? Wie zeigt sich das? Und auch spannend, wenn ich mal zurückschaue, vielleicht 10 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, würde ich sagen, dass da irgendetwas gewachsen ist, etwas entstanden ist, vielleicht gereift ist. Wenn man dann was notiert hat, ist das natürlich eine tolle Hilfe. Ich schaue mal zurück und frage mich, hat sich da was entwickelt? Vielleicht ist das Ergebnis ganz, ganz prima. Vielleicht ist es aber auch sehr ernüchternd. Und wenn es ernüchternd ist, dann ist es nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Denn eine wirkliche Veränderung kann nur da geschehen, wo wir anfangen, ehrlich zu werden. Darum heißt es hier, die biblische Unterweisung soll zu einem ungeheuchelten Glauben führen. Nur wer anfängt, ehrlich zu werden und sich nichts mehr vorzumachen, bei dem kann auch geholfen werden. Da kann dann wirklich etwas geschehen. Also geistliches Wachstum geschieht da, wo du anfängst, ehrlich zu werden, ungeheuchelt. Und es geschieht da, wo du bist. Also mitten im Chaos, mitten im Versagen, mitten im Durcheinander deines Alltags. Bist du vielleicht manchmal genervt und gereizt im Umgang mit den Kindern? Bist du anders, also du hast dir dann dein Elterndasein ganz anders vorgestellt? Kommst du da immer wieder an deine Grenzen? Oder schaust du zu viel Fernsehen, bist unzufrieden, aber ziehst dir trotzdem immer den letzten Schwachsinn noch rein? Bist du nicht immer ehrlich und biegst das manchmal so ein bisschen nach links und rechts, einfach weil du Angst hast vor negativen Konsequenzen? Oder weißt du vielleicht, dass du zu viel im Internet hängst und dann auch auf den falschen Seiten? Oder dass du zu viel trinkst, würdest das gerne ändern, aber kommst nicht davon los? Oder bekennst du manchmal Jesus nicht, ganz bewusst nicht, einfach weil das uncool wäre und weil du genau weißt, dass das jetzt nicht gut ankäme? Träumst du manchmal vom Seitensprung, vom Ehebruch oder ist da schon mehr als ein Traum draus geworden? Dann würde ich sagen, willkommen im Club. Im Club der unvollkommenen Menschen, die nicht so sind, noch nicht so sind und auf dem Weg sind, nicht so sind, wie Gott sich das gedacht hat. Für solche Menschen ist Jesus gekommen. Christus sagt, die Kranken brauchen einen Arzt und nicht die Gesunden. Er sagt, ich bin gekommen, die zu suchen und zu retten, die verloren gegangen sind. Ich bin gekommen, sagt er, um euch zu dienen. Also, warum nicht ehrlich werden, zu diesem Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, so und so sieht's bei mir aus. So sieht's aus. Was können Sie für mich tun? Was können Sie für mich tun? Geistliches Wachstum geschieht nicht in 5 Jahren, in 10 Jahren und wenn deine Umstände alles anders wären, sondern sie geschehen im Chaos, im Versagen und ehrlich gesagt geschehen sie manchmal sogar gerade durch das Versagen und in den dunklen Momenten. Also, als Chaot wirst du niemals Geschäftsführer eines christlichen Missionswerkes werden. Ich vermute mal, das wird nicht passieren. Aber auch als Chaot kannst du einmal bei deinem Nachbarn klingeln, wenn du weißt, dass es ihm dreckig geht und schaust mal da vorbei. Oder auch als Chaot schaffst du das mal, bei jemandem anzurufen, einfach weil du den Eindruck hast, ich möchte mal was Gutes sagen. Vielleicht schaffst du das als Chaot nicht an dem Tag, wo du es dir vorgenommen hast, aber irgendwann kannst du das auch packen. Und dann hast du es geschafft und denkst, Mensch, war doch prima. War eine gute Erfahrung. Als Chaot würde ich übrigens sagen, sind Bibellesepläne für dich Gift. Aber du kannst dir sagen, im Grunde wie bei den anonymen Alkoholikern, nur für heute, gute 24 Stunden. Und du sprichst am Morgen, vielleicht, wenn du es schaffst, ein Gebet und sagst, Herr, ich würde heute gerne einmal in deinem Wort lesen. Und dann hilf mir dabei. Ich will mir ein Zeitfenster nehmen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich froh darüber. Man kann mit Psalm 51 beten, wobei Chaoten wahrscheinlich nicht mit Psalmtexten beten würden. Aber du könntest mit Psalm 51 beten, Herr, mit einem willigen Geist rüste mich aus und gib mir ein beständiges Herz. Hilf mir, komm du in dieses Leben hinein. Es geht nicht um Bequemlichkeit, nicht darum, sich auszuruhen. Ohne unser Dazutun geht es nicht. Ich möchte auch keine billige Gnade verkündigen. So, du legst dich in den Liegestuhl des Glaubens und machst überhaupt gar nichts mehr. Darum geht es auch nicht. Aber es geht darum, einmal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Und wenn du sagst, Mensch, 20 Jahre rumpopeln in meinem Gewissen hat nichts gebracht. Wie kommt denn dann wirkliche Veränderung zustande? Vielleicht kann man sagen, Also ich muss Schluss machen. Vielleicht, ich denke, Jesus liebt es, wenn du ehrlich bist zu ihm, als wenn du ihm ständig Dinge versprichst, die du dann doch nicht tust. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, ich ruf dann mal an, ich komm dich mal besuchen. Und dann läufst du ihnen über den Weg in der Stadt und dann kommt das wieder, ich meld mich dann mal. Mensch, das Keks doch viel mehr, weil sie es nicht tun, als wenn sie sagen würden, ich habe keine Lust oder ich habe keine Zeit. Aber es ist doch so. Glaubt ihr nicht, dass es Gott irgendwann auch mal kekst, wenn wir sagen, Herr, ich rufe dann mal an, aber es passiert nicht. Dann komm doch lieber zu ihm und sag, Herr, ich würde ja gerne, hilf mir dabei, ehrlich sein vor Gott. Also, und jetzt kommt wirklich der Schluss, 1. Timotheus 1, Vers 5. Jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und aus einem aufrichtigen Glauben kommt. Ich hoffe und bete, uns so unterweisen zu können. Ich habe jedenfalls überhaupt keine Lust auf diese Ich-bin-euer-frommer-Pastor-Nummer. Weil das bei mir nicht funktioniert. Die Wahrheit ist, dass ihr auch so ein bisschen einen Chaoten als Pastor dann haben werdet. Noch ist ja auch die Chance, sich nicht mehr anders entscheiden. Dass ihr vielleicht so ein bisschen einen Freak als Pastor habt, der ständig aufpassen muss, dass er nicht abstürzt und nicht irgendwo versumpft. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus auch solche Freaks lieb hat. Und das ist wunderbar und das ist herrlich. Und die Wahrheit ist, dass er sie sogar gebrauchen kann. Nicht nur als Pastor, überall, an jeder Stelle gebraucht er Chaoten und kann sie gebrauchen und will es tun. Und gebraucht solche Freaks. Ich habe keine Ahnung warum, aber er tut es. Und gerade weil ich ein solcher Chaot bin, merke ich, komme ich von Jesus nicht los. Ich komme nicht von ihm los. Dazu hat er schon viel zu viel in meinem Leben getan und bewirkt. Und ich merke, ich brauche ihn, ich hänge mich an ihn, ich hoffe auf ihn. Und ich denke, ich kann sogar sagen, ich liebe ihn. Auf meine chaotische, unvollkommene Art, aber ich liebe ihn. Und das ist wichtig, das ist wichtig. Als Jesus den Petrus berufen hat, nachdem er ihn verleugnet hat, da kam Jesus zu Petrus und hat ihn gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist wichtig. Und zum Schluss noch einmal ein, aber diesmal viel kürzeres Zitat aus dem Buch von Mike Iaconelli. Geistliches Leben ist keine Formel, es ist kein Test. Es ist eine Beziehung. Im geistlichen Leben, da geht es nicht um Professionalität, sondern um Intimität, um Nähe. Im geistlichen Leben geht es nicht um Vollendung, sondern um Begegnung. Der Weg des geistlichen Lebens fängt da an, wo wir jetzt sind, im Chaos unseres Lebens. Und da ist Gott da. Und da ist er mit uns. Und darauf hat er sich eingelassen. Gott geht mit den Disziplinierten mit und er hat sie von Herzen lieb. Aber das Erfrischende ist, er hat auch die Chaoten lieb und er geht auch mit ihnen mit und er gebraucht sie. Amen.